The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. September. In den USA hängen die Flaggen auf Halbmast. Das hat Donald Trump angeordnet bis Sonntag. Und das für einen Mann, der nie ein öffentliches Amt innehatte. Charlie Kirk war Gründer von Turning Point USA und ultrakonservativer Aktivist. Er hat polarisiert mit seinen Meinungen zu Geschlechterrollen, zu Religion. Er war ein Waffenfan. Nur bewaffnete Bürger seien freie Bürger.
The number one way you look in the 20th century that the worst countries were able to take power, Nazi Germany, Soviet Union, Pol Pot, Mao's China, the first thing they did is they took the guns. Taking guns is the beginning of the end of the rest of your freedoms.
Er hat auch gerne das Märchen von der gestohlenen Wahl 2020 verbreitet, ganz im Sinne von Donald Trump. Millionen Menschen haben sich seine Videos auf YouTube angesehen. Jetzt wurde Charlie Kirk während einer Rede an einem College Campus in Utah erschossen. Er wurde 31 Jahre alt. Selbst im Gedenken bleibt das Land gespalten. 30 Sekunden lang hat eine Schweigeminute im Repräsentantenhaus gehalten, bis eine konservative Abgeordnete den Raum aufgefordert hat, ein Gebet zu sprechen. Buh-Rufe von Demokraten. Es wurde gebrüllt, dass die Republikaner im Kongress eine Schießerei an einer Schule am selben Tag fast vollständig ignoriert hätten.
The House will be in order.
Auch in den sozialen Medien sieht man diese Zerrissenheit. Auf der einen Seite Trauer, aufrichtige Beileidsbekundungen, und zwar über die politischen Lager hinweg. Auf der anderen Seite dann Reflexe, die mich persönlich wirklich schockieren. Es gibt Kommentare in den sozialen Medien wie: Nun ja, er war doch für Waffenrechte, hat im Moment des Attentats sogar darüber gesprochen, da hat er eben den Preis bezahlt. Das ist geschmacklos, spöttisch, verhärtet und empathielos. Und gleichzeitig wird auf der politischen Rechten Kirk zum Märtyrer gemacht. Es wird vom drohenden Bürgerkrieg geraunt. Elon Musk schreibt auf X: The left is the party of murder. Die Linke sei die Partei des Mordes. Es ist gefährlich und falsch, sowas zu sagen. Mich bedrückt als Amerikanerin, heute ist in meinem Heimatland alles Kulturkampf. Politische Meinungsunterschiede führen immer häufiger zu Gewalt. Ich habe am Abend bei John Harris angerufen. Er ist Journalist und Global Chefredakteur bei Politico, einem der wichtigsten Medien für alles, was mit amerikanischer Politik zu tun hat. Er sitzt in Washington, D.C. Hello, John Harris.
Hello.
John, du beobachtest die amerikanische Politik ja schon seit Jahrzehnten. Wie würdest du diesen Moment beschreiben nach einem weiteren politisch motivierten Gewaltakt, diesmal der Ermordung von Charlie Kirk?
The murder of Charlie Kirk.
Well, it's an enormously troubling time.
Es ist eine zutiefst beunruhigende Zeit für die amerikanische Politik und eigentlich auch eine traurige Zeit. Menschen, die große Bewunderer von Charlie Kirk waren und seine Arbeit über Jahre verfolgt haben, empfinden den Verlust natürlich sehr stark, so als hätten sie jemanden verloren, den sie persönlich kannten. Aber selbst viele, die vielleicht vorher noch nie von ihm gehört hatten oder ganz woanders auf dem politischen Spektrum stehen, spüren die Schwere des Moments. Denn er zeigt, wie aufgewühlt, wie unsicher unsere Gesellschaft inzwischen ist. Oft zieht Gewalt weitere Gewalt nach sich. Und wir haben schon mehr als genug davon erlebt. Es gab im vergangenen Jahr gleich 2 Attentatsversuche auf Präsident Trump. Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses in Minnesota wurde in ihrem eigenen Haus ermordet. Und jetzt haben wir diesen neuen Fall. Ich glaube, viele Menschen fragen sich mit Sorge, wo endet das eigentlich? Wie soll das jemals aufhören?
How would you answer that question?
Wie würdest du diese Frage beantworten? Wohin steuert das Land deiner Meinung nach? Denn die Aufgewühltheit gibt es ja nicht nur bei den Republikanern, sondern auch auf Seiten der Demokraten. Und ich bin mir sicher, dass viele, die in der Politik arbeiten oder auch Menschen, die einfach nur ihre Meinung sagen wollen, es sich vielleicht zweimal überlegen, bevor sie es tun, angesichts der Gewalt, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und es wird ja nicht besser, es scheint immer schlimmer zu werden.
Denkst du, dass das die Art verändert, wie Menschen ihre Freiheit zur Meinungsäußerung wahrnehmen, gerade wenn es um politische Ansichten geht?
Their freedom of expression in terms of political views?
Well, I do think it's an attribute of American political culture.
Ich glaube, ein Wesensmerkmal der amerikanischen politischen Kultur und auch ein Teil unserer Geschichte ist, dass unsere Gesellschaft sehr offen, sehr frei ist. Die Menschen äußern ihre Meinung, oft auch in sehr schillernden und auch in drastischen Worten. Und ich glaube nicht, dass sich das grundlegend ändern wird. Was ich mir aber wünsche, ist eine Rückkehr zu Respekt und Verantwortung. Respekt gegenüber dem Publikum und sogar gegenüber den Ansichten derjenigen, die anderer Meinung sind. Und Verantwortung, das heißt, dass wir zwar sagen, was wir glauben, aber es präzise ausdrücken und zumindest mit einem gewissen Maß an Zurückhaltung. Davon sind wir im Moment weit entfernt. Aber ob wir wieder dorthin zurückfinden? Ich denke, das Leben, wie wir es gerade führen, ist auf Dauer kein attraktives Leben. Deshalb glaube ich, dass wir diesen Kreislauf irgendwann durchbrechen werden. Das Pendel wird zurückschwingen. Ich bin wohl kurzfristig gesehen eher Pessimist und langfristig Optimist.
The pendulum will swing. I suppose I'm a short-term pessimist and a long-term optimist.
Well, John, thank you so much for your take on this moment in our country's history. I hope we can stay in contact. Thank you so much.
Thank you. I look forward to it.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch spricht mit The Pioneer-Chefreporterin Politik Carina Mössbauer über den Herbst der Reformen, der nicht mehr so heißen soll.
Ich warne allerdings, immer vom Herbst der Reformen zu reden, denn richtig ist ja, wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, dass an vielen Reformen auch Kommissionen beteiligt sind, die sich jetzt teilweise erst bilden.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die neuen US-Inflationsdaten. Australiens niedlichste Tiere bekommen ein riesiges Reservat und eine Dame aus New York gibt der Jugend analoge Flirt-Tipps.
Das wird ein Herbst, der sich gewaschen hat. Der wird sehr klar werden und wir müssen da sehr klar sein.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann beschwört, den Herbst der Reformen mit dem Schwarz-Rot das Land aus der Krise holen will und sich selbst. SPD und Union hatten einen schwierigen Start. Verpatzte Richterwahl, Streit um Steuererhöhungen, Uneinigkeit über die Zukunft des Sozialstaats. Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik bei The Pioneer, hat nach der parlamentarischen Sommerpause einen der wichtigsten Männer dieser Regierung getroffen. Matthias Mirsch, Fraktionschef der SPD und ein Parteilinker. Für den Hauptstadt-Podcast haben die beiden sich unterhalten über Reformen, Rente und wo es sonst noch knirscht. Wir hören einen Auszug.
Guten Tag, Herr Mirsch.
Ich grüße Sie, Frau Mössbauer.
Dann kommen wir mal zu dem wichtigsten Thema, dem Herbst der Reformen. Wie angekündigt von der Koalition, auch der Co-Parteivorsitzende Lars Klingbeil hat die Reform von Schröder zuletzt gelobt, hat gesagt, auch heute brauchen wir wieder umfassende Reformen, damit unser Sozialstaat stark, aber eben auch bezahlbar bleibt und besser funktioniert. Kann man sagen, dass die Agenda 2010 dann quasi Blaupause ist jetzt für den Herbst der Reformen?
Nein, das wäre grundfalsch, weil jede Zeit braucht auch ihre Antworten. Und dass wir die Reformen, gerade auch beispielsweise der sozialen Sicherungssysteme, in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen haben, ist ein Signal, dass wir eine adäquate Antwort jetzt geben wollen. Ich warne allerdings, immer vom Herbst der Reformen zu reden, denn richtig ist ja, wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, dass an vielen Reformen auch Kommissionen beteiligt sind, die sich jetzt teilweise erst bilden. Und die müssen arbeiten, die brauchen auch die Zeit. Das haben wir uns ja vorgenommen. Und dann muss es im parlamentarischen Verfahren beraten werden. Richtig ist, wir haben an vielen Stellen ein ineffizientes System.
Das heißt, Sie dämpfen jetzt aber mit Blick auf diesen Herbst ein bisschen die Erwartungen und würden dann vielleicht eher von dem Frühjahr oder Sommer 2026 der Reformen sprechen?
Ich finde das immer so spannend, dass so Zeiten genannt werden. Das ist immer wieder wie so beim Limbo-Tanzen. Entweder man springt rüber oder runter. Deswegen, jeder, der den Koalitionsvertrag liest, weiß, dass wir bestimmte Reformen mit Kommission versehen haben, andere nicht mit Kommission, wo es schneller gehen kann. Deswegen bin ich sicher, dass eigentlich auch die Reformdebatte über die ganze Legislaturperiode gehen wird. Denn wir haben uns beispielsweise im Bereich Planungs- und Genehmigungsverfahren ja auch viel vorgenommen. Es sind auch Reformen. Deswegen würde ich nicht wollen, dass diese Koalition bis Ende September reformbereit ist und danach nicht mehr. Deswegen dehne ich das ein bisschen aus.
Wenn Sie jetzt sagen, die Agenda 2010 ist kein Vorbild, haben Sie denn vielleicht Vorbilder für mutige Reformen, an denen man sich orientieren könnte?
Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Beispiele in der Vergangenheit gibt, weil ich eben sage, jede Zeit braucht ihre Antworten tatsächlich. Und insofern gibt es sicherlich Beispiele vielleicht in anderen Ländern, aber mir geht es vor allen Dingen daran, passgenaue Lösungen für Deutschland zu entwickeln.
Jetzt gibt es ja zum Beispiel aus dem Hause von Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin, einen Vorschlag, weil, Sie hatten es gesagt, die Kommission ja erst noch jetzt zum Beispiel beim Thema Rente eingesetzt werden muss, um aber vielleicht den Prozess auch ein bisschen zu beschleunigen. Haben eben Veronika Grimm, Justus Haukapp und Volker Wieland, also angesehene Professoren, Vorschläge gemacht bei der Rente. Wenn die Union Ihnen jetzt zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer oder bei der Reichensteuer entgegenkäme, würden Sie dann einzelne Maßnahmen mittragen, wie zum Beispiel die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung?
Also erstmal wundere ich mich schon ein bisschen, dass die Bundeswirtschaftsministerin gerade mit diesen Dingen jetzt an die Öffentlichkeit geht. Ich finde, wir haben augenblicklich sehr große Baustellen, wenn es um die Rettung von Industriearbeitsplätzen beispielsweise geht. Gott sei Dank haben wir dann jetzt in dem Koalitionsausschuss den Stahlgipfel beschlossen. Aber das, finde ich, steht augenblicklich im Mittelpunkt. Und die zuständige Fachministerin ist Bärbel Baas, die ja auch das Thema, hatten Sie eben zu Recht darauf hingewiesen, Rentenreform mit einer Kommission besetzt. Und insofern, Sie sagen geschätzte Professoren, ich schätze alle für ihre Reputation, aber Veronika Grimm beispielsweise vertritt nun wirklich in nahezu, glaube ich, jedem Politikfeld eine andere Haltung als ich. Insofern widerspreche ich da auch und halte es im Übrigen auch nicht für sinnführend, wenn wir da Deals machen. Also das kommt und das kommt nicht. Denn die Lösungen müssen ja sachorientiert sein. Und hier zum Beispiel mit dem Renteneintrittsalter zu operieren, das halte ich für falsch, denn wir sehen augenblicklich die Realität, wie viele Leute nicht mal bis 65, 67 arbeiten können. Und deswegen meine ich schon, dass wir hier wirklich innerhalb des Rentensystems überlegen müssen, wie wir die zukunftsfest machen. Und richtig ist, das Renteneintrittsalter ist gerade nicht Gegenstand im Koalitionsvertrag. Im Gegenteil, wir werden jetzt ein erstes Rentenpaket auf den Weg bringen, wo zum Beispiel die Rentenniveausicherung, aber auch das Thema beispielsweise der Frührente eine Rolle spielt.
Aber nochmal zurück zu den Vorschlägen, und die haben diese Professoren ja auch gar nicht exklusiv, die kursieren ja teilweise auch schon länger. Ist denn da vielleicht was dabei, wo Sie sagen, könnten wir mitgehen, gerade wenn die Union uns eben an anderer Stelle entgegenkommt, also zum Beispiel Anpassung der Renten an die Preisentwicklung statt an die Löhne oder Neudefinition des Eckrentners, 47 anstatt 45 Beitragsjahre?
Meine Haltung ist da grundsätzlich, wir haben eine Kommission in diesen Bereichen und die haben wir vereinbart. Und deswegen werde ich mich jetzt nicht zu einzelnen Vorschlägen der Kommission von Frau Reiche äußern, weil ich glaube, dass wir alle erstmal abwarten sollten, was die von uns, von der Koalition gedachte Kommission tatsächlich möchte bzw. vorschlägt. Und daran werden wir uns orientieren.
Ein weiteres Thema, wo man in dieser Woche so gewisse Dissonanzen vernommen hat innerhalb der Koalition, war das Thema Verbrenner aus. Söder will es kippen. Merz spricht sich zumindest für mehr Flexibilität und Technologieoffenheit aus. Sie hingegen haben die Woche gewarnt vor Planungsunsicherheit. Wo genau könnte da jetzt ein Kompromiss liegen zwischen diesen Positionen?
Also erstmal haben wir beim letzten Koalitionsausschuss auch hier ja beschlossen, dass wir einen Gipfel mit den Automobilherstellern durchführen wollen. Und davon verspreche ich mir auch einiges, denn wir sehen ja, dass beispielsweise die Zulieferindustrie auch unter Druck ist. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man nicht mit Symbolen um sich wirft. Also Markus Söder hat, glaube ich, das Verbrenner aus schon dreimal in seinem politischen Leben an unterschiedlicher Stelle gefordert, wieder aufheben lassen, gefordert. Das ist Gift, weil die Industrie braucht eben Planungssicherheit. Die 2035 werden gerade evaluiert durch die EU-Kommission. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir Planungssicherheit lassen und dass wir selbstverständlich auch über Wege weiterreden. Aber wer das Ziel, das geht ja nicht um das Verbot eines Verbrenners, sondern es geht um das Verbot der Neuzulassung eines Verbrennerfahrzeugs. Wer das schleift, muss sagen, wie er die Klimaziele erreichen will. Die sind ja nicht abstrakt, sondern dahinter steht ein Riesenregelmechanismus, wo wir beispielsweise als Staat, der ein Klimaziel im Sektor Mobilität verfehlt, Milliardenzahlungen unter Umständen leisten muss. Wir haben ein nationales Klimaschutzgesetz, das Verfassungsrecht. Da müssen wir uns schon dran halten. Und deswegen glaube ich sehr wohl, wir können beispielsweise darüber reden, wie können wir Elektromobilität und gerade bezahlbare Fahrzeuge weiter fördern. Zum Beispiel das Stichwort Social Leasing, was in Frankreich sehr gut ist. Wie können wir die Ladeinfrastruktur verbessern, gerade auch was die Preisgestaltung angeht. Heute zahlt man sehr, sehr viel, auch wenn die Ladesäule vorhanden ist. Das sind für mich alles Dinge, über die man reden kann, einschließlich der Frage, wie können wir der Zulieferindustrie auch helfen.
Das waren jetzt aber Maßnahmen, die man auch zusätzlich zu einem Aus vom Verbrenner aus ergreifen kann. Deswegen nochmal die Frage, Sie haben dieses Hin und Her kritisiert und eben die mangelnde Planungssicherheit. Wenn das jetzt quasi das letzte Mal ist, dass die Union sagt, so, jetzt ändern wir den Kurs, wären Sie dann bereit zu sagen, dann verschieben wir zum Beispiel das Aus auf 2040?
Am Ende halte ich es für notwendig, dass man auch zu bestimmten Entscheidungen steht, weil sie eben damit Planungssicherheit haben. Und wenn Sie jetzt sehen, dass gerade PwC hat eine Studie rausgegeben, dass sowohl in Europa wie auch im globalen Kontext die Elektromobilität absolut auf dem Durchmarsch ist, muss man ja die Frage stellen, was würde denn das bedeuten? Für die deutschen Automobilhersteller möglicherweise noch mehr Arbeitsplatzabbau, weil man auf das falsche Pferd setzt. Und deswegen nochmal, ich glaube, dass dieses 2035-Ziel ein richtiges ist und jeder, der daran wackelt, muss sagen, wie er denn die anderen Dinge dann erreichen will und was das tatsächlich dann auch bringt. Das sehe ich augenblicklich nicht.
Das heißt, das, was die Union fordert, dass man gegebenenfalls eben über 2035 hinaus auch Hybrid- und E-Fuels zulässt, das würden Sie ablehnen, das wird nicht kommen.
Das sind alles Dinge, über die wir in diesem Autogipfel reden und ich sehe die sehr, sehr kritisch und immer wieder muss man darauf hinweisen, wenn man beispielsweise Hybride zulässt, dann muss man die Laufzeiten beziehungsweise muss sehen, wen belastet man eigentlich damit. Denn wir sehen, dass wir eine Bepreisung bekommen werden, gerade im Mobilitätssektor 26, 27, ist jetzt sehr, sehr komplex, aber da geht der Mobilitätssektor in den europäischen Emissionshandel rüber. Das heißt, wenn ich den Leuten suggeriere, macht so weiter, dann entlade ich plötzlich alles auf Verbraucherinnen und Verbraucher, weil dann wird Tanken mit fossiler Energie unter Umständen richtig teuer oder sogar unbezahlbar. Das kann keiner wollen. Und bei den immer wieder betonten E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffen haben wir das Problem der Verfügbarkeit. Das heißt, auch hier kann es einen riesen Preisanstieg geben, unabhängig davon, dass wir ja immer bedenken müssen, wir werden noch jahrelang Verbrennermotoren haben, weil wir ja nicht in den Bestand eingreifen, sondern es geht nur um die Neuzulassung. Und über diese Fragen muss man dann offen reden. Und da bin ich sehr skeptisch.
Vielen Dank, Herr Mörsch.
Ich danke Ihnen.
Was Mirsch zum Thema AfD-Verbot sagt, das hören Sie in Hauptstadt, der Podcast auf thepioneer.de. Die Hauptstadt wird zum Treffpunkt für die Zukunft der Familienunternehmen. Unser Strategiegipfel, die MyWay 2025, findet in 2 Wochen, am 24. und am 25. September, zum 3. Mal in Berlin statt. Finanzminister Lars Klingbeil spricht auf der Bühne genauso wie Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und Digitalminister Carsten Wildberger. Hochkarätige Unternehmer sind dabei: Simone Bagetra von Henkel, Alexandre de Rothschild von Rothschild & Co. und. In den Masterclasses lernen Sie dazu. Professor Bernd Meyer gibt eine Masterclass mit dem Titel Money Moves – Long Game vs. Fast Lane. Mit seiner Erfahrung im Asset Management wird er Ihnen Anlagestrategien für diese turbulenten Zeiten näher bringen.
Nun, wir zeigen, wie 2 aktuelle Strukturbrüche die Spielregeln an den Märkten verändern. Erstens die Dominanz von ETFs, regelbasierten Strategien und derivativen Instrumenten. Diese beeinflusst das Timing und die Taktik. Zweitens das neue Umfeld aus stark steigender Staatsverschuldung, strukturell erhöhter Inflation und fiskalischer Dominanz. Wer erfolgreich investieren will, muss sein Portfolio neu ausrichten.
Das alles auf der MyWay. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Wir sehen uns dort.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger über die gestiegene Inflation in den USA. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Was sagen die neuen Daten genau aus?
Hi Chelsea, ja, die Inflation ist im August auf 2,9% gestiegen. Im Juli lag sie noch bei 2,7%. Besonders Wohnen spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Preise lagen hier im August 3,6% höher als noch vor einem Jahr, nach 3,3% im Juli. Auch Lebensmittel wurden im Jahresvergleich 3,2% teurer, was einen deutlichen Anstieg gegenüber Juli bedeutet. Insbesondere Essen zu Hause stieg um 2,7%, Essen außer Haus sogar um 3,9%. Energiepreise legten über die letzten 12 Monate hinweg um 0,2% zu. Besonders auffällig war noch, die Preise für medizinische Dienstleistungen stiegen im August um 2,4% aufs Jahr betrachtet. Die Kerninflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel, liegt weiterhin bei 3,1%, genauso wie im Juli. Und auch wenn sich die Inflation jetzt wieder weiter weg vom 2%-Ziel der Notenbank bewegt hat, sind die Anleger doch optimistisch, dass es nächste Woche eine Zinssenkung geben wird. Einfach weil die Inflation nicht noch schlechter ist und weil auch der Arbeitsmarkt zuletzt deutlich geschwächelt hat. Und dank dieser Zinsaussichten stiegen die großen Indizes gestern auch wieder, alle sogar auf neue Rekordstände, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Wesen, die so flauschig sind, leider auch bedroht sind. Naja, sie sehen auf jeden Fall süßer aus, als sie klingen. Koalas. Anfang des letzten Jahrhunderts haben Millionen von ihnen in der australischen Wildnis gelebt. Mittlerweile soll es nur noch etwa 60.000 von ihnen geben. Die grauen Tiere wurden wegen ihres Fells intensiv gejagt und auch Brände und die Abholzung ihres Lebensraums haben ihre Zahl dramatisch dezimiert. Zum Glück steuert die australische Regierung jetzt dagegen. Sie hat ein 176.000 Hektar großes Waldgebiet an ein bestehendes Schutzgebiet angegliedert. 12.000 Koalas sollen hier Platz finden und in Ruhe jede Menge Eukalyptus verspeisen. Die Regierung verspricht sich davon auch zusätzliche Einnahmen durch Touristen. Eine Win-Win-Situation für Mensch und Koala. Übrigens, Koalas sind keine Bären, sondern Beutelsäuger, auch Marsupialia genannt, genau wie Kängurus oder Wombats. Doch ganz egal, ob Bär oder nicht, niedlich sind sie allemal und jetzt auch gut geschützt.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine ältere New Yorker Lady bei jungen Frauen durch die Decke geht. Die Rede ist von Lori Cooper. Sie ist Immobilienmaklerin in New York City und seit mehr als 35 Jahren bestens in der Stadt vernetzt. Die Frau mit dem Big Hair und der Big Attitude wurde einem größeren Publikum bekannt, als sie in der in den USA sehr beliebten Reality-Show The Real Housewives of New York City mitgespielt hat. Nun ist Lori auch auf TikTok und Instagram unterwegs. Allein auf Instagram hat sie 133.000 Follower. Vor allem junge Frauen sind begeistert von der charismatischen Grande Dame, die selbst die 70 schon überschritten haben dürfte. In ihren kurzen Videos gibt sie gut gelaunt ihre Lebensweisheiten an die jüngere Generation weiter. Vor allem rund ums Thema Ausgehen und Dating hat Lori jede Menge Tipps. Jetzt im September rät sie ab an die Bar.
Hey Girls! Remember how I told you to get off the dating apps? It's about to be sit at the bar September. Here it is.
Lori hat also den Sitz an der Bar September ausgerufen. Der Popkulturblog Pop Sugar hat dazu gleich eine Gen Z-gerechte Anleitung veröffentlicht. Wer neue Leute kennenlernen möchte, sollte alleine oder höchstens zu dritt in eine Bar gehen, das Handy weglegen, freundlich durch den Raum schauen und Augenkontakt zulassen. Für die Generation, die mit Smartphones aufgewachsen ist, ist das wohl manchmal eine echte Herausforderung. Aber Lori ist sich sicher, weg von den Dating-Apps und schwupps auf den Barhocker gehüpft, das ist der Weg zum Erfolg. Dort angekommen darf man nur eins nicht vergessen, immer schön die Beine überschlagen.
I'll be checking in, girls. Get off those dating apps and sit at the bar. Legs crossed.
Ich wünsche Ihnen einen aufgeschlossenen Start in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier im Samstags Pioneer Briefing Podcast. Same time, same place.